SWR 2 Forum.
Prophet und Provokateur. Wie unbequem ist Pasolini heute? Am Mikrofon ist Max Bauer. Pier Paolo Pasolini, er war Filmemacher und Dichter und für viele im Nachkriegsitalien eine Hassfigur. Aus seiner Heimat im norditalienischen Friaul als schwuler Lehrer vertrieben, als streitbarer Antifaschist von den Rechten gehasst, als Kritiker des Bürgertums von den bürgerlichen 68ern gemieden. Seine Artikel, sie erschienen auf den ersten Seiten des Corriere della Sera, seine Filme zeigten Sex und Gewalt. Viele Male stand Pasolini vor Gericht und seine Ermordung im November 1975 gibt bis heute Rätsel auf. Aber provozieren Sie uns heute noch Leben und Kunst von Pier Paolo Pasolini? Das fragt das SWR 2 Forum zu Pasolinis 100. Geburtstag. Es diskutieren Cecilia Valenti, Filmwissenschaftlerin an der Universität Mainz, Maike Albart, Literaturwissenschaftlerin und Autorin und Markus Messling, Kulturwissenschaftler an der Universität des Saarlandes. Ja, vor 100 Jahren wurde Pasolini geboren, aber dennoch soll dieses Gespräch erst einmal mit seinem Tod beginnen, mit dem brutalen Mord am Strand von Ostia 1975. Die These vom Einzeltäter Pino Pelosi, einem 17-jährigen Strichjungen, mit dem Pasolini kurz vor seinem Tod Sex hatte, war immer zweifelhaft. Aber auch neue Untersuchungen, die auf mehrere Täter hindeuten, brachten bis heute keine Klarheit. Ja, Frau Albart, der Mord an Pasolini, ein ewiges Geheimnis?
Ja, es wird wahrscheinlich auch ein ewiges Geheimnis bleiben. Pasolini gehört zu den toten Körpern, die durch Italien geistern. Aldo Moro wäre ein weiterer. Und mir hat der Cousin von Pasolini, Nico Naldini, der ja auch die große Pasolini-Biografie geschrieben hat und mit ihm Filme gemacht hat, ihn aus der Kindheit kennt, gesagt, dass er allerdings diese Thesen von der Ermordung komplett ablehne. Das sei eine Mystifizierung und das seien Tode, wie sie im schwulen Milieu immer vorgekommen seien. Er selbst war auch schwul, hatte aber ein entspannteres Verhältnis dazu und deswegen wehrt er sich dagegen, auch daraus so ein großes Geheimnis zu machen. Also eigentlich geht es für uns darum, denke ich, zu dem lebendigen Pasolini zu finden und sein Werk zu lesen.
Der lebendige Pasolini wichtiger als der Tote. Dennoch, Frau Valenti, welche Rolle spielt diese spektakuläre Situation des Mordes an Pasolini heute noch in Italien?
Ich glaube, was immer noch heute zu lesen und zu hören ist, bei verschiedenen Gedanktagen und so weiter, ist ein Diskurs des morbiden Todes Pasolinis. Dieser Diskurs basiert im Grunde auf einer etwas griffigen, steilen These, so meiner Meinung nach, die den Tod Pasolini als Schlüssel seines Werks anschauen möchte. Also quasi eine These, die davon ausgeht, dass ein Zusammenhang zwischen Werk, Leben und Tod Pasolinis gäbe. Von dieser These war der Rede gleich nach dem Mord, also gleich nach 1975, vor allem anhand der Schriften eines Malers und seit den 40er Jahren befreundete mit Pasolini, Giuseppe Zigaina. Er hat eben zwei Essay geschrieben, wo er diese These zunächst dargelegt hat. Also Pasolini hat seinen eigenen Tod von Anfang an visionär heraufbeschwört. Es geht auch weiter eben zum 30. Todestag 2005. Das wurde jetzt gleich von meiner Vorrednerin gesagt. Giuseppe Pelosi, der seinerzeit verurteilte Täter Pasolini, widerrief 2005 nach fast 30 Jahren seine Geständnis und er behauptet, dass er wäre nur Zuschauer gewesen. Und dieser Widerruf von seinem Geständnis Pelosis wurde natürlich in vielen Zeitungen kommentiert, unter anderem von Peter Kamera, Pasolini-Kenner. Und der geht wieder zurück auf diese griffige These Werk, Tod und Leben, Pasolini. Ich finde diese These ziemlich problematisch, zum einen, weil vielleicht das Risiko beinhält, sehr stark zu vereinfachen, eben das Werk Pasolini autobiografisch zu stark zu vereinfachen und zum Vereinnahmen. Und zum anderen, weil diese Argument heute auch instrumentalisiert wird. Zum einen und oft auch um der Homosexualität Pasolini zu instrumentalisieren. Also dass quasi er seinen eigenen Tod, des morbiden Todes, diese Eros und Thanatos selber ausgesucht hätte. Und genau, und das betrachte ich zunächst als problematisch.
Herr Messling, Frau Albart und Frau Valenti haben jetzt deutliche Zweifel angesprochen, den Tod von Pasolini ja aufzublähen, könnte man sagen. Dann machen wir doch am Anfang jetzt gleich einen Bogen zum Leben von Pasolini. Wo und wie hat dieses Leben begonnen?
Naja, in gewisser Weise auch mit einem Tod, könnte man fast sagen. Jedenfalls ganz sicher für den intellektuellen Pasolini. Man darf nicht vergessen, dass sein Bruder ja als Mitglied der Resistenza vermutlich von kommunistischen Partisanen erschossen worden ist. Und auch da könnte man sagen, eigentlich fast wie in seinem eigenen Tod, dann sind zwei große Momente, zwei große Pole im Grunde schon da, nämlich sozusagen der Kommunismus und andererseits das Christentum. Und wenn man so will, auch das regionale Christentum, das regionale. Und das sind ja sozusagen auch zwei Momente, die man an seinem Tod selbst auch wieder entspannen kann dann, nicht? Also so dass man sagen kann, es gibt schon so einen großen Bogen, glaube ich, der Beschreibung von Pasolinis Werk und auch sozusagen von seinem eigenen leidenschaftlichen und emotionalen Einsatz darin, der immer in diesen gesellschaftlichen Kräften sich eigentlich bewegt. Also Kommunismus, Christentum als die zwei großen irgendwie für Pasolini ja wirksamen Kräfte gegen den Kapitalismus, wenn man so will. Aber ich würde eben auch sagen, die Armut und die Misere auch. Und wenn ich nochmal zurückkommen kann jetzt sozusagen auf diese Todesdeutung, ich glaube, es ist ja relativ klar, dass sozusagen dieser Tod nicht mehr aufgeklärt werden wird im eigentlichen Sinn. Die Akten sind geschlossen worden, es gibt auch keine neuen Indizien. Aber die Spanne, die in dem Tod diskutiert werden kann, die zieht sich eigentlich von Anfang an durch Pasolini selbst als Person, der sich sozusagen exponiert in der Gesellschaft, aber auch durch sein Werk durch.
Und da finde ich interessant, Herr Messling, dass es ja Pasolini immer um Reibung ging. Also er brauchte den Widerstand, er brauchte auch die Widerrede. Das hat ihn überhaupt erst befeuert. Also das war das Energetische, was für ihn notwendig war. Und er hat das Thema des Todes ja in sehr vielen Gedichten auch immer variiert. Es gibt dieses wunderbare Gedicht Verzweifelte Lebendigkeit aus den 60er Jahren. Und da heißt es in einer Zeile, ich bin wie eine Katze, verbrannt bei lebendigem Leib, zerquetscht von der Reifendecke eines Lasters von Kindern aufgehängt an einem Feigenbaum. Also das ist ja dieses Motiv des Märtyrers. Und ich glaube, gerade mit dem Tod des Bruders, der sich ja auch lange Zeit nicht aufklären ließ, weil er eben von anderen Partisanen erschossen wurde. Das war ja eine jener Taten, die auch der Pichi dann damals überhaupt nicht aufklären wollte, weil es nicht passte in die kommunistische Ideologie. Guido hat gekämpft und dieser Guido, der jüngere Bruder, mit dem hatte er ein schwieriges Verhältnis. Also das war dann auch sehr mit Schuldgefühlen beladen, dass der Bruder an seiner Stadt sich auf die richtige Seite geschlagen hat und Pasolini dann, der ja in Bologna geboren wurde, weil sie nach dem Leben fragten, Herr Bauer, und dann nur zeitweise im Friaul war, in Casarsa. Da hat er die zweite Grundschulklasse absolviert, dann ist er wieder woanders in der Schule gewesen. Der Vater war ein Militär, deswegen ist die Familie viel umgezogen. Aber dort in Casarsa, als er dann erfuhr vom Tod seines Bruders 1945, da hat er dann ja den Kommunismus entdeckt und hatte aber auch das Gefühl, dass der Bruder für ihn gestorben ist. Also da spielt, glaube ich, auch eine ganz tiefe Schulderfahrung eine Rolle. Und interessant finde ich auch noch, gerade was dieses Motiv des Todes angeht, dass er einen Bruder gehabt hat, einen älteren Bruder, der geboren wurde, bevor Pasolini zur Welt kam. Und der wiederum, davon wusste er selber gar nichts. Das stellte sich erst nach Pasolinis Tod heraus. Dieser ältere Bruder war unehelich geboren von der Mutter. Also es gab so tatsächlich auch in seinem Umfeld autobiografische Erfahrungen, was das anging, die er wusste zum Teil, aber auch nicht wusste.
Sie haben jetzt schon ganz viel angesprochen, Frau Barth. Zwei Stichworte fand ich sehr interessant. Dieses tolle Gedicht, was Sie vorgelesen haben, Pasolini als Dichter und den Gedanken, dass er sich gegen Dinge, gegen Widerstände entwickelt hat. War diese ja ländliche, bäuerliche Welt, das Friaul, war das etwas, wo er sich herausarbeiten musste?
Also wenn ich jetzt noch einmal darauf antworten darf, nein, im Gegenteil, das war ja die Sehnsuchtslandschaft. Er war in den Sommerferien immer im Friaul und er kommt aus einem bürgerlichen Umfeld, aus dem Bürgertum und er hat auch diesen Dialekt, in dem er dann ja seine ersten Gedichte mit Anfang 20 geschrieben hat, gelernt. Und zwar nicht von seiner Mutter, sondern auf der Straße von den anderen Bauernkindern. Das beschreibt er auch sehr schön, wie er Rosada zum ersten Mal gehört hat, das Wort für Tau. Und das hat er sich dann angeeignet, um Gedichte zu schreiben. Das war der Inbegriff des Reinen, des Puren. Das war eine philologische Operation, die er schon in seiner Jugend durch das Lernen dieses Friaulischen, dieses Dialektes, den seine Mutter auch gar nicht sprach, denn die kam aus einer gehobenen Bauernfamilie, bei ihr zu Hause sprach man Venetisch. Das war also der Versuch, zu so etwas ganz besonders Eigenem vorzudringen und das auch wieder in Widerständigkeit zum Faschismus. Denn der Faschismus hat ja Dialekte, hat das Regionale abgelehnt.
Das ist eine ganz interessante Geschichte, eben diese Kindheit oder die Herkunft eben letztlich aus diesem Regionalen, was eigentlich auch eine Konstruktion ist. Umberto Eco hat das ja, Pasolini, man kann fast sagen, richtig gereizt in seinem Nachruf 1975 im Espresso, ja fast vorgeworfen, könnte man sagen, dass dieser permanente Wunsch und der permanente Wille Pasolinis, sich zu exponieren in einer Form, die für Eco eigentlich regressiv war. Ne? Mhm. Also Eco hat gesagt, im Grunde ist das eine permanente Sehnsucht der Rückkehr nach bestimmten kindlichen Motiven, die in Stellung gebracht werden gegen die Gesellschaft. Das ist sicher eine einerseits psychoanalytische, andererseits vielleicht auch etwas boshafte Deutung, aber an dem Motiv ist natürlich schon was dran. Also Pasolini hat sich sein ganzes Leben doch mit den Momenten, die er aus dieser Umgebung abgeleitet hat, das Regionale, die Armut, etwas Unverfälschtes, etwas Reines, Ursprüngliches vielleicht sogar. Also man könnte im Grunde sagen, romantische Motive, die sich dann im Grunde auch durch seine frühe Lyrik ziehen. Diese Momente hat er eigentlich sozusagen immer wieder gestellt gegen die Modernisierung der Gesellschaft. Und Eco hat dann eigentlich hart damit abgerechnet, aber sozusagen eine Tür aufgemacht, indem er gesagt hat, naja, das Interessante daran ist, dass es ihn doch immer wieder in eine Position gebracht hat, bis in den Tod dann eben in Ostia hinein, die ihn sozusagen in etwas Marginales, in eine Situation der Randständigkeit bringt, die sonst unsichtbar geblieben wäre.
Vielleicht konnte man aber auch daran sich erinnern, dass das ideale Bild oder das gegenkulturelle Ideal vor Pasolini auch im Laufe seines Lebens sich geändert hat. Also das quasi durchaus historisch rückblickend kontextualisiert werden kann. Also ausgehend von einer idealisierten Idee, eine bäuerliche, in Einklang mit der Natur existierende Lebenswelt, später auch in das letztlich auch diese Entwicklung von diesem gegenkulturellen Ideal, vor allem auch in seine Filme auch sehen, wie das sich entwickelt hat. Es gibt Verschiebungen, es gibt neue Deutungen von dieser Suche nach einem gegenkulturellen Ideal. Es ist nicht nur das Bäuerliche, ist auch die römische Peripherien der Borgata. Es ist auch aber das Terzo Mondismo Pasolini, also die Suche nach einem Ideal in der ehemaligen sogenannten Dritte Welt, die eben seit eigentlich den 60er Jahren dabei war, sich zu befreien von ehemaligen Kolonien. Pasolini hat sich stark identifiziert, auch mit solchen Kämpfen, und wird auch heute aus diesem Grund auch von postkolonialen Theorie neu entdeckt, neu gelesen. Auch wenn natürlich auch die Idee von Pasolini, der reist zu den sich gerade befreienden ehemaligen Dritten Weltländer, auch problematisch ist aus heutiger Perspektive. Dennoch, ich will nur dabei sagen, dass es verändert sich, diese Suche nach einem Ideal jenseits der eine als vielleicht nivellierende betrachtende Modernisierungsvorschritt. Also es bleibt nicht fest.
Cecilia Valenti hat jetzt etwas ganz Interessantes angesprochen, finde ich, nämlich wofür sich Pasolini von der bäuerlichen Welt kommend dann interessiert hat. Und das war interessanterweise erstmal nicht das klassische Industrieproletariat, für das auch die Kommunistische Partei Italiens stand, sondern das Subproletariat, Stichwort die Welt der Borgate. Wie kam Pasolini nach Rom dann?
Er musste ja fort. Er wurde aus seinem Paradies vertrieben. Er war Grundschullehrer in den 40er Jahren, Ende der 40er Jahre dort in Casarsa. Und dann gab es diesen Prozess, der gegen ihn geführt wurde. Das passte damals. Er war ja sehr aktiv in der Kommunistischen Partei, auch bestimmten Leuten ganz gut in den Kram. Es gab so einen Zwischenfall bei einer Tanzveranstaltung. Da hatte er drei Jungen getroffen und mit denen kam es zu so einer kleinen Liebelei, aber durchaus im Einverständnis. Das waren Minderjährige, und das hat mir Nico Naldini sehr anschaulich berichtet. Die Familie hat dann tatsächlich Geld bezahlt, damit die Familien dieser Jungen stillhalten und nicht noch weiter Anzeige erstatten. Also es kam zu einem Prozess. Er konnte dort in dieser ländlichen Gegend nicht mehr bleiben. Das war ein Skandal. Es wurde morgens von den Zeitungsjungen ausgerufen. Also das war ein Aufmacher in der Zeitung. Und er war aber bei den Schülern, bei den Familien, bei den Kollegen sehr, sehr beliebt als Grundschullehrer. Und und musste dann weggehen, ist mit seiner Mutter wirklich in Nacht- und Nebelaktionen geflohen, dann im Januar 1950 und kam nach Rom und hatte nichts. Er stand mittellos da. Es gab einen Onkel, bei dem sie unterkam erst einmal, und er wurde dann Vertretungslehrer in einer Privatschule in Ciampino. Das war der erste Schritt, und dann hat er sich über Sandro Penna, den Dichter dort in Rom, auch etabliert. Und in Rom gab es ja gar kein Proletariat. Das war ja die Stadt der Beamten. Es gab ein Subproletariat, und das waren wiederum die versprengten Süditaliener, die nach dem Krieg Unterschlupf gefunden hatten. Und das waren wirkliche Slums. Es gab wirklich diese Ragazzi di Vita, junge Männer, die nichts hatten und die aber eben in diesem ursprünglichen Römisch sprachen. Und Pasolini war fasziniert davon. Also je weniger verformt durch Erziehung, je ungebildeter, je ursprünglicher, das ist das, was er dann eben später in Afrika wiederfindet, desto mehr hat es ihn angerührt. Das war der Inbegriff von ihm, von so etwas Urreligiösem, von primitiven Gesellschaftsformen, also primitiv im Sinne von unverdorben durch Kultur. Und das stand alles gegen das, was er am Bürgertum, an der Bourgeoisie, wie er sie genannt hat, gehasst hat. Und er hat diese Borgatari, diese jungen Männer, begeistert kennengelernt, mit ihnen Fußball gespielt. Er hat ja extrem viel Fußball gespielt. Das ist auch etwas ganz Wichtiges, seine Körperlichkeit. Jeden Tag, und selbst während der Dreharbeiten hat er unterbrochen, um Fußball zu spielen, und mit diesen jungen Männern hat er dann auch die Filme gemacht. Und in der Literatur ist es ein bisschen anders, da hat er 55 dann die Ragazzi di Vita veröffentlicht, wieder ein Skandal, wieder ein Prozess, und er musste sich immer auch wieder, das war dann sozusagen die bürgerliche Welt, die auch versucht hat, ihn zu vernichten oder mundtot zu machen, gegen diese Welt, die Justiz, wehren. So war seine Lage in Rom in den 50er Jahren. Und als er dann diese intellektuelle Welt für sich auch erobert hat, wurde er ja schnell sehr berühmt.
Ja, genau. Ich möchte was hinzufügen. Und zwar, ich weiß nicht, ob genau deutlich gesagt worden ist, dass der Vorwurf damals, 48, also Pasolini war 26 Jahre alt, war Päderastie. Also in diese Narration ist vielleicht wichtig zu betonen, die Rolle von Sexualität als eine wichtige Protestlinie bei Pasolini. Und bei den Jungen in Rom, die Borgatari, spielte nicht nur in seinen Filmen, sondern Pasolini ging aus dem Strich jeden Abend. Also es gibt diesen Aspekt der Sexualität, des Sex, der Homosexualität jenseits eben von heterosexuellen normierten Begehren, die sehr relevant ist für Pasolini. Also er hatte sich nicht gegen oder hat sich nicht versteckt. Also er war durch und durch out of the closet Homosexuelle, und das ist für die historische Realität wichtig zu betonen.
Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, Herr Messling. Frau Albart und Frau Valenti haben es jetzt angesprochen, der Fußballer Pasolini, die große Bedeutung der Sexualität, die Faszination für die Vorstädte, für die Stricherjungen. Welche Rolle spielt eine Kunst, ja, des Körpers für Pasolini?
Ja, die Kunst des Körpers. Ich würde aber gerne den Körper nochmal sozusagen auf eine andere Art und Weise wieder reinrufen. Eher nochmal, um die Linie etwas fortzuführen, die jetzt von den Mitstreiterinnen gerade aufgemacht wurde. Nämlich nochmal auf Ihre Frage zurückkommt, warum eigentlich die Borgate, warum eigentlich diese Ragazzi di Vita, warum nicht sozusagen das tatsächliche industrielle Proletariat? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil ja schon der Begriff des Subalternen ein Begriff ist, der ja gerade sozusagen die Sprache, die Ausdruckslosigkeit oder man könnte eigentlich marxistisch sagen, die Bewusstseinslosigkeit von der eigenen Situation voraussetzt. Also das sind die Subalternen, sind die Personen, die für sich nicht sprechen können, sondern die sich eigentlich einfach durch das Leben, das sie leben, ausdrücken, ja, in ihrer Unterdrücktheit. Und das widerspricht natürlich der großen These der Kommunistischen Partei, dass das Proletariat in der Lage ist, sich ein politisches Bewusstsein zu bilden und daraus auch in einen Widerstand sozusagen zu treten, gegen die kapitalistische Gesellschaftsordnung. Und Pasolini hat eben, das kann man glaube ich sehr klar sagen, viel mehr dieses andere interessiert, das Marginalisierte, dasjenige, was nicht zur Sprache gebracht werden kann. Und das sind diese Ragazzi di Vita, und deren Sprache, das kann man auch dann an seinem großen Roman sehr klar sehen, ist die Körperlichkeit, ist der Ausdruck des Körpers, und zwar bis in die Sprache rein, könnte man fast sagen. Also diese römische Sprache, die ja eigentlich gar kein echtes Römisch ist, sondern eher ein zusammengesetzter Dialekt, der viel aus aus dem Süden mit sich schleppt, der sozusagen als eine suburbane Sprache, heute in Frankreich spricht man auch vom Banlieusard, ja, als einer eigenen Sprache der Vorstädte sozusagen entsteht. Selbst in dieser Sprache ist diese ganze Körperlichkeit drin. Und das hat Pasolini interessiert. Das war für ihn wirklich resistent gegen die bürgerliche Gesellschaft. Und er hat ja dann später tatsächlich diesen Begriff geprägt, sehr viel später, Anfang der 70er Jahre, vom Genozid an diesen, an den Borgate, also an diesem Lebensstil sozusagen der Borgate. Genau deshalb, weil diese, wenn man so will, politische Bewusstseinslosigkeit, wie er sagen würde, Einfachheit und auch Reinheit der Seelen sozusagen dieser Leute eben verloren gegangen sei in der kapitalistischen Gesellschaft.
Und ich glaube, da war er immer fasziniert von dem Irrationalen. Das Irrationale ist ja für Pasolini der Kern. Und das hat er ins Feld geführt gegen die Ratio des Abendlandes. Also diesen Abgrund auszuleuchten, das, glaube ich, ist etwas, was in seinen Gedichten eine Rolle spielt, in diesen großen, wichtigen Romanen, aber dann bestimmt auch in den Filmen. Also dass es darum geht, diese These und Antithese und dazwischen diesen Abgrund zur Sprache zu bringen. Also da lotet er das 20. Jahrhundert dann auch komplett aus. Und aus diesem Irrationalen, was er in diesem Borgata, die übrigens auch immer vor allem in den Heranwachsenden, die ihn dann ja auch sexuell interessiert haben. Das waren nicht die erwachsenen Männer, weniger die erwachsenen Männer, immer die Unfertigen. Und das war etwas, woraus er seine Vitalität bezogen hat und was er auch als eine Ressource oder als ein Reservoir von so etwas Ursprünglichem gesehen hat. Und das ist wiederum dann eben auch verknüpft mit dieser Erfahrung der Körperlichkeit.
Und in diesen Körpern, wenn ich das anfügen darf, noch an das, was Michael Albart jetzt sagte, steckt für ihn vor allen Dingen auch eine tiefe Geschichte, Geschichtlichkeit. Mhm. Also diese Körper der Borgatari, die bringen etwas mit. Die bringen das Ländliche mit. Die bringen eine eigentlich archaische Lebensform mit. Diese archaische Lebensform, das zivilisatorisch noch nicht überformte und so weiter. Das hat Pasolini darin gesehen. Das war für ihn wirklich tiefe Geschichtlichkeit. Etwas Querstehendes zum Progressismus der Moderne. Und genau sozusagen in diesem Dilemma, Frau Albart, was Sie aufgemacht haben, jetzt zwischen der, sozusagen zwischen diesem modernen Lebensstil und eigentlich dieser Unfertigkeit, dem, was von woanders kommt, irgendwie von unten, aus der Tiefe der Geschichte kommt, das hat Pasolini ja auch dann am Ende seines langen, langen Gedichts auf Gramsci, also in dieser großen Würdigung Gramscis an seinem Grab, ja genauso gefasst. Also wie soll ich eigentlich überhaupt sozusagen noch meine Passion zum Ausdruck bringen, wenn diese Geschichte im Grunde zum Ende kommt, ja, in diesem Italien, was sich modernisiert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gibt ja diesen berühmten Spruch von ihm, io sono una forza del passato, auch aus einem, also ich bin eine Kraft der Geschichte. Dieses Momentum, das ist das, was Pasolini daran interessiert. Und was er dann, Frau Valenti hatte das vorhin gesagt, im Grunde nach dem Verschwinden in Italien eigentlich dieser gesellschaftlichen Schicht oder Klasse, je nachdem, wie man das bezeichnen will, gesucht hat, eigentlich in der sogenannten Dritten Welt. Ne? Also bis hin zum Teil auch zum Kitsch, muss man sagen.
Ja, vielleicht auch im Hinblick auf die Filme. Ich glaube, also ab Mitte der 60er Jahre, Pasolini scheint enttäuscht zu sein von der Vision des Subproletariats. Er merkt, dass diese Vision an der Wirklichkeit der italienischen Konsumgesellschaft doch zerplatzt ist. Also er schaut anderswo, eben in den Mythos des christlichen und griechischen Antike. Und da aber scheint mir nicht nur quasi diese Kraft aus der Vergangenheit zu sein, weil das vielleicht konnte auch missverstanden werden als eine reine regressive Position, was Pasolini natürlich nicht hat. Es geht eher um diese Ungleichzeitigkeit, also um das Koexistieren von Extremen, von Oppositionen, die nie in eine dialektische Einheit übergehen können. Und in diesen Mythenfilmen zum Beispiel existieren die zwei Kulturen, also die archaischen, jetzt nicht mehr im Bild des Subproletariats, sondern im Bild der griechischen oder christlichen Antike und zugleich aber auch die moderne Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft. Diese Filme spielen auch in verschiedenen Zeiten. Also es geht um diese Ungleichzeitigkeit in der Geschichte und das Überleben von einer Utopie existiert nicht nur in einer nostalgischen Vergangenheit, das wäre pure regressive Denken, sondern es geht auch um diese Projektion in eine mögliche revolutionäre Zukunft. Das ist, ich glaube, die Botschaft auch, meiner Meinung nach, in den Filmen zumindest, Pasolini.
Da würde ich gern, Frau Valenti, also gleichzeitig muss man sich natürlich die Frage stellen, wo dann Anfang der 70er Jahre bei Pasolini doch auch die politisch reaktionären Positionen herkommen. Ne? Also er hat ja dann sich in diesen berühmten Texten ausgesprochen gegen die Abtreibungsmöglichkeiten und so weiter. Und jetzt kann man sagen, das ist sozusagen der letzte Versuch, nochmal eine Provokation daraus zu ziehen, ja, also aus dem ursprünglich Traditionalen. Aber ich würde sagen, die Gefahr ist bei Pasolini durchaus auch da, immer wieder doch sozusagen in so ein regressives Momentum zu fallen. Ja.
Sie haben jetzt sehr viele Gegensätze zusammengebracht. Das Subproletariat auf der einen Seite, die Faszination für die dritte Welt, für die Ausgestoßenen generell, dann der Mythos und auf der anderen Seite ja der Kommunismus, der doch immer mit Zukunftshoffnung damals noch verknüpft wird. Frau Valenti, Herr Messling hat jetzt gesagt, es gibt da so eine, ja, vielleicht doch reaktionäre Seite in Pasolini. Hat er doch vielleicht doch vor allem an einen Abschied gedacht von den Hoffnungen?
Ich denke, dass wenn man mit den Filmen, also mit der filmischen Ästhetik Pasolini versucht zu beantworten, wie regressiv war seine Aneignung von zum Beispiel andere, sagen wir jetzt, der andere Kulturen, ja, andere groß geschrieben. Und da ist eigentlich nicht so banal, ist nie romantisch oder mystisch, weil der ethnografische Kinostil von Pasolini in einem Film wie zum Beispiel wie Edipo Re oder Medea ist auch komplex durch Montage und Kameraästhetik. Also es geht nie um die Darstellung einer Welt authentisch vor der Kamera. Es geht nicht um die Frage des Realismus, des dokumentarischen Realismus. Es geht um die Konstruktion von Bildlichkeit, von anderen Möglichkeiten des Ausdrucks, des ästhetischen Ausdrucks. Und aus diesem Grund würde ich nicht die These Pasolini, zumindest in seinem ästhetischen Werk, filmischen Werk, regressiv wirkt oder wird in seinem ethnografischen Kinostil.
Frau Albart, Frau Valenti hat jetzt ausgeführt, dass es die Art und Weise ist, wie Pasolini filmt, wie er Filme macht, die diese beiden Seiten, die Widersprüche vielleicht zwischen dem Blick zurück und dem Blick nach vorne verbinden. Hat sie da recht?
Ich überlege noch und denke darüber nach. Ich denke, auf der einen Seite gibt es diese Ästhetik, die hochinteressant ist, die auch sehr überzeugend ist und dieses Inszenierte, die Arbeit mit den Kameras, die Blenden. Aber auf der anderen Seite ist doch gerade bei Medea das Bild der Frau wieder in diesem prähistorischen idealisiert eigentlich. Also da muss ich sagen, bin ich zweifelnd, denn Medea ist ja diejenige, also da ist sogar dann ein Menschenopfer denkbar, die doch als diejenige hervorgeht aus diesem Film, die auf der richtigen Seite steht. Und die Prähistorie, er hat das ja auch sehr oft gesagt, auch in Interviews, ist eigentlich der einzige Raum, auf den er sich noch berufen kann. Also dort findet er noch etwas, was intakt ist. Und das ist aber immer wieder mit etwas sehr Rückschrittlichem verbunden. Und gerade wenn wir nachdenken über seine Position zu Frauen oder zur Frauenrolle überhaupt, da finde ich, hat er überhaupt gar keinen Blick für das Emanzipatorische und auch für die Notwendigkeit. Also diese archaische Gesellschaft, in der Unterdrückung herrscht und in der nur ganz bestimmte Gruppen auch überhaupt die Möglichkeit haben, etwas zu tun, zu handeln, das ist ja das, was ihm gefällt. Er will eine ganz archaische Trennung zwischen Frauen und Männern. Also da sagt er ja auch in seinen Interviews immer etwas und ich finde auch ein bisschen zweifelhaft und problematisch, dass er mehrfach betont, dass er die Semiotik des Körpers über Sexualität in dieser, wie er sie ja auch nennt, dritten Welt erfahren habe und dass er deswegen die Bauern kennt. Und das könnte man jetzt heute als einen ganz kolonialen Gestus deuten. Also er hat Sex mit diesen jungen Männern, die er in Afrika, im Sudan oder im Jemen oder wo immer er hinreist, kennenlernt. Und das ist dann für ihn die Wahrheit. Also da findet er noch eine intakte Gesellschaft vor. Aber wie tritt er denn da auf? Also da muss ich sagen, habe ich bei aller Bewunderung für seine Filme, für seine Bücher, auch für das, was er für Italien bedeutet hat, doch einige Zweifel und finde das auch sehr problematisch und auch verstörend.
Herr Bauer, ich würde gerne kurz daran anknüpfen, um das vielleicht noch ein bisschen zu verstärken, weil das, was Maike Albart jetzt sagte über das Bild der Frau, das ist ja etwas, was Dacia Maraini dann auch in diesem Nachwort zu dem Band von Peter Kammerer über 1001 Nacht, also über die Reisebeschreibungen in die sogenannten afrikanischen oder orientalischen Länder geschrieben hat, wo sie eben auch eine Szene schildert, in der Pasolini in einem römischen Restaurant aufs Klo geht und dort so sozusagen zusammenbricht, ihm Blut aus dem Mund kommt und sie sozusagen als Einzige dahin geht und schildert diese Szene dann auch so in einer Art Selbstbeschreibung, dass sie sagt, eigentlich sahen wir aus wie die Madonna, die sozusagen den toten Jesus im Arm hält. Und das sei auch genau das Bild eigentlich der Mutterfigur und der Frau gewesen, was Pasolini Zeit seines Lebens sich gewünscht habe und habe eben auch zu ihr gesagt, geh nicht weg, lass mich nicht allein. Also ich glaube, es gibt da doch sozusagen so Figuren wie die der Frau, wie auch der Knaben, zum Beispiel in der Dritten Welt, wo irgendwie diese Wirklichkeit, von der Pasolini geträumt hat, die er idealisiert hat, dann doch auch sozusagen aufgedeckt wird. Also diese Unberührtheit bei ihm, diese romantische Sehnsucht, kann man sagen, eigentlich doch nach einer heilen Welt. Michael Albart sagte vorhin, nach dem Paradies der Kindheit, die ist bei ihm ganz stark. Und ich bin sozusagen bei Frau Valenti und glaube, dass es ihm eigentlich gelungen ist, bis zum Schluss diese irgendwie regressive, man könnte vielleicht sogar sagen reaktionäre Position in seinen Werken wirklich in eine Spannung zur Moderne zu bringen. Bis hin zu den wirklich brutalen sozusagen Spätwerken, wo er das ja ganz radikal dann gemacht hat. Ich würde aber sagen, in den politischen Positionen zum Teil, auch Anfang der 70er Jahre, sieht man, dass er da sozusagen wund läuft. Also da gibt es eine echte Enttäuschung über die Gesellschaft. Und da sozusagen in diesen journalistisch-politischen Stellungnahmen, in den Kommentaren, gibt es irgendwie nicht sozusagen diese ästhetische Wendung, die dem etwas sozusagen Gewinnbringendes noch abbringen kann.
Wie unbequem ist Pasolini heute? Das fragen wir heute im SWR2-Forum Cecilia Valenti. Wir haben jetzt Einwände gehört gegenüber ja der Fortschrittlichkeit von Pasolini. Die Frage, wie unbequem war er in den 60er und 70er Jahren in Italien? Was war wirklich ja das politisch Unbequeme an Pier Paolo Pasolini?
Ich glaube, vielleicht zunächst, wenn man auch mit diesem Stichwort Fortschritt, aber vielleicht kommt man wirklich nicht so weiter, weil eine Vorstellung von Fortschritt, so wie wir jetzt gerade diskutieren, ist gerade der Wunderpunkt von Pasolini. Also er sucht nach anderen Modellen von revolutionären Geschichtlichkeiten, die nicht eben auf diese klassische marxistische Revolutionstheorie anknüpfen, wo quasi die Revolution nur, wo eine entwickelte Industriegesellschaft eine Bewusstsein von einer Industriearbeiterklasse ist. Er sucht nach was anderes. Also es geht mehr in Richtung Franz Fanon, einer der ersten Theoretiker der Dekolonialisierung, die sagen, die Utopie überlebt, wo die Gesellschaft noch nicht von der Konsumgesellschaft angeeignet worden ist. Und das finde ich, das ist der Blick von Pasolini.
Aber ich würde gerne etwas sagen zu der politischen Rolle von Pasolini in den 60er Jahren, in den späten 60er Jahren. Also Pasolini hat ja im Corriere della Sera die Leitartikel geschrieben und das waren diese sogenannten Freibeuterschriften, diese Briefe. Und das Ganze war etwas Freibeuterisches. Und da, glaube ich, hatte er schon auch bei allen Einschränkungen, die wir jetzt ja auch schon so ein bisschen thematisiert haben, eine ganz wichtige Rolle, weil er die Ideologie des Konsums sehr früh kritisiert hat. Also es war eigentlich eine Kapitalismuskritik, die sehr viel Wichtiges benannt hat, weil es eine Skepsis gab gegenüber dem Fortschritt und gegenüber diesem allgemeinen Konsumismus an sich. Und da hat er, glaube ich, schon sehr viel Richtiges getroffen. Es gibt ja diese berühmte Äußerung von dem Verschwinden der Glühwürmchen, was sich nicht bewahrheitet hat. Aber er meinte damit ganz einfach den kompletten Verbrauch all unserer Ressourcen. Und da hat er, finde ich, schon sehr viele Punkte gemacht und auch gezeigt, was es heißt, wenn sich ein Land vollkommen dem Konsum überantwortet. Und das war ja dann etwas, daher kommt auch diese Vermischung der Begriffe, was er als einen neuen Faschismus bezeichnet hat.
Das heißt, er verknüpft Faschismuskritik und Konsumkritik.
Genau, ja. Das hat er miteinander verbunden und da hat er natürlich dann einen sehr weit gefassten Begriff von Faschismus, der auch problematisch ist. Aber er hat einen wichtigen Punkt gemacht in seiner Kritik am Kapitalismus. Und das hat er sehr früh eben schon in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre gesehen und hat gewusst, was es heißt, wenn ein Land seine Vergangenheit, also dieses Bäuerliche, das Herkommen, die 2000 Jahre Tradition, die aus diesem bäuerlichen Leben stammen, vollkommen vergisst und die Industrialisierung. Deswegen denke ich, hatte er dafür auch ein Gespür. Die hat in Italien ja innerhalb von 10, 15 Jahren dann stattgefunden. Seit den 50er Jahren, das gab ungeheure Brüche. Und die Modernisierung der Gesellschaft hat sehr hohe Kosten gehabt. Und das hat er sehr schnell gesehen.
Herr Messling, sehen Sie da Ansatzpunkte in diesem Aspekt, den Frau Albart gerade erklärt hat, wo Pasolini eben heute vielleicht noch ja als politischer Künstler eine Rolle spielen könnte?
Absolut. Und das war eigentlich auch der Tenor, den ich sozusagen vorhin schon in meinen Statements über Pasolini setzen wollte. Überhaupt nicht die These, dass Pasolini selbst sozusagen nach rechts kippt. Also das halte ich auch für relativ absurd. Und das lässt sich aus meiner Sicht auch relativ klar widerlegen, weil er ja doch immer wieder gesagt hat, dass der Sozialismus das Bemühen einfach um Verbesserung für die Menschen sei. Aber was so interessant an ihm ist, und das ist eigentlich das, was ich versucht habe, auch so ein bisschen schon zu sagen, das ist, dass die Motive, die Quellen, die Kräfte, die er mobilisiert, um die Modernisierung zur modernen Konsumgesellschaft, wir könnten sagen, um den modernen Liberalismus, würden wir heute sagen, oder Neoliberalismus vielleicht sogar, der Konsumismus und auch der wahren Charakter von allem bis hin zum Leben selbst, dem etwas entgegenzusetzen, da brauchen wir sozusagen Elemente, die eigentlich aus der kommunistischen Moderne, wenn man so will, gar nicht gewonnen werden können, weil die nämlich selber in einer Idee von Progressismus, von Fortschritt, von Rationalismus, von bestimmten Verteilungslogiken und so weiter steckt, also auch von Verfügbarkeiten über Leben und Ressourcen. Und Pasolini stellt dagegen etwas, was man vielleicht als Unverfügbarkeit bezeichnen könnte. Also dass das Leben in seiner Fehlbarkeit unverfügbar ursprünglich in gewisser Weise rein, aber eben nicht im Sinne von sittlicher Reinheit, sondern rein im Sinne von unverdorben, irgendwie unberührt. Und ich glaube, was für uns daran heute interessant ist, ist, dass sozusagen dieser Diskurs, den Pasolini eigentlich in seiner Körperlichkeit und als politische, intellektuell öffentliche Figur durchexerziert, dass die natürlich etwas ist, was sich die neue Rechte natürlich angeeignet hat. Das ist genau das Problem. Also diesen Gegendiskurs gegen die globalisierende, liberalisierende Gesellschaft, diese Kräfte, die Pasolini da losmacht, die hat sich längst die neue Rechte vereinnahmt. Und daher muss man Pasolini eigentlich im Grunde heute befreien aus diesem Kräftefeld, weil natürlich die Erfahrungen, die Pasolini mit dieser Gesellschaft macht, Erfahrungen sind, die wir heute auch machen.
Wir sind jetzt beim politischen Pasolini angekommen und in diesem Kontext, gerade im Hinblick auf seinen Tod, müssen wir auf jeden Fall noch, Frau Valenti, zum Ende unserer Sendung auf ein großes Werk zu sprechen kommen, auf Salò. Pasolini wurde mit diesem Film zu einer Hassfigur im Grunde im politischen Italien.
Ja, Salò oder die 120 Tage von Sodom 1975 ist eine Adaptation des Saatchi-Roman Die 120 Tage von Sodom oder Die Schule der Ausschweifung aus dem 18. Jahrhundert. Und Salò ist die Republik, die Teilrepublik, wo Mussolini seine letzten 2 Jahre in einer Art Exil leben könnte, bevor die italienische Widerstandsbewegung ihn gefangen hat und dann eben auch getötet. Also zu meinem fügt Salò, also quasi den Hinweis auf den italienischen und natürlich auch Deutschfaschismus. Also diese historische Referenz ist sehr wichtig vor diesem sehr skandalosen Film überhaupt Pasolini. Und zu meinen sehen wir auch am Anfang, ganz am Anfang, auch einen Hinweis auf die Stadt Marzabotto. Wir sehen ein Schild in Bild, die eben aus dieser Stadt aus der Emilia-Romagna verweist, wo eine Massaker stattgefunden hat, von den Deutschen ja durchgeführt. Also wieder eine Hinweis auf die, nicht nur auf den historischen Faschismus, sondern auch auf den Antifaschismus. Ja? Das ist die Verortung von Salò und das ist die Orte, wo dieses Film spielt. Interessanterweise ist auch vielleicht anzumerken, dass als der Film in Deutschland zum ersten Mal in den Kino kam, ohne das Wort Salò, was natürlich ein großes Problem war, weil dann das deutsche Publikum wusste nicht mehr, dass eigentlich Pasolini den realen Faschismus auch kommentieren wollte. Also kritisieren natürlich, aber auf jeden Fall war diese historische Dimension aus dem Titel weggemacht. Und das finde ich wichtig, also diese Orte, die Orte von Salò zunächst zu erwähnen, ist, finde ich, ein sehr verzweifelter Film, ist ein pessimistischer Film, ist ein Film, dass ich immer noch nicht weiß, was mit mir macht, mit meinem Blick. Ich habe jetzt zur Vorbereitung dieses Gesprächs den Film nochmal angeschaut, muss ich sagen, aber nicht als Ganze, das kann ich nicht. Und habe ich mir wieder schrittweise gefragt, vor allem bei der Abschlussszene, was passiert gerade mit mir? Warum muss ich jetzt gerade aus der Perspektive der Täter diese Folterszenen, diese Innenhof von einer norditalienischen Villa mitschauen. Ja, es gibt überhaupt keine Distanz zwischen Kinozuschauerinnen und der Blick der Täter, der Täterinnen in diesem Film. Und das ist natürlich, tut sehr weh, ist fast unerträgbar zu schauen. Und ich finde immer noch heute. Ja.
Vielleicht müssen wir noch ein bisschen was erklären, denn es geht ja darum, dass diese Jungen und Mädchen, die da im Mittelpunkt stehen, im Grunde genommen drei danteske Höllenkreise durchschreiten müssen, und zwar wortwörtlich. Also da wird einem nichts erspart, das haben Sie ja schon so ein bisschen angedeutet, Frau Valenti, also dass man den Höllenkreis der Scheiße, der Leidenschaft und des Blutes durchschreiten muss. Also die werden dann wie Hunde an einer Leine geführt, die müssen Fäkalien fressen, sie werden zerstückelt und werden dann diesen Herren, das sind ja die Repräsentanten der Macht, also ein Priester und ein Richter, die gucken zu, und darum geht es ja. Also, dass wir das mit anschauen müssen, das ist ja der Kern des Films. Und interessant ist dann ja auch die Nähe zu dem posthum erschienenen Roman Petrolio. Auch der war ja dann ein Skandalon, und da hat er dann ja doch nochmal wieder auf die Literatur zurückgegriffen. Das finde ich auch sehr wichtig.
In Petrolio, da macht er im Grunde ja die Ölindustrie zum Thema, Herr Messling, diese beiden Werke zusammengenommen. Salo, der Faschismus, die Folter, die Höllenkreise und dann die moderne Ölindustrie. Wird das Vermächtnis von Pasolini bleiben?
Also das Interessante, glaube ich, ist die große Verzweiflung darin. Denn wenn wir tatsächlich jetzt sozusagen diese Höllenkreise aufrufen und auch die Dante-Rezeption, die darin steckt, dann hat ja die Hölle bei Dante erstaunlicherweise eigentlich was, ich will nicht sagen Befreiendes, weil das ja modernistisch gesprochen wäre, aber sie hat sozusagen etwas Entlastendes in dem Sinne, dass sie ja eine gerichtete Welt, eine durch Gott gerichtete Welt gegen die Zustände der Zeit stellt. Und das ist natürlich bei Pasolini überhaupt nicht der Fall, sondern die Welt wird gerichtet, und zwar von den Scharfrichtern. Das heißt, die emanzipatorische Kraft auch von Dantes Werk, die Pasolini ja sozusagen sein ganzes Leben lang auch begleitet hat, die geht hier eigentlich verloren. Und ich glaube, dass diese wirklich pessimistische Perspektive darauf, dass die liberalistische, konsumistische Gesellschaft, die den Menschen zur Ware macht, also der absolute Materialismus, wenn man so will, in dem es keinen Idealismus mehr gibt, keinen Überschuss mehr, keine Befreiung, sondern die den Menschen eigentlich totalitär unterwirft, das ist in gewisser Weise schon das Vermächtnis von Pasolini. Und man kann sagen, in Petrolio hat er das Ganze eigentlich nochmal fast realistisch gewendet, ne? Indem er also versucht hat zu zeigen, dass diese Welt sozusagen eben nicht nur der historische Faschismus ist, wenn man so will, oder der Nationalsozialismus, und sozusagen als Metapher auf eine konsumistische Welt, sondern dass die Unternehmen, die tatsächliche sozusagen Machtstruktur unserer Welt, sich den Menschen so unterwirft.
Herr Messling hat jetzt gewissermaßen unsere Schlussrunde eingeleitet. Frau Albart, ein Resümee, das Unbequeme an Pasolini. Was ist das für Sie?
Das Unbequeme ist die Kraft, die Position des Widerständigen einzunehmen und die auch zu behaupten. Und ich würde immer empfehlen, seine Gedichte auch zu lesen. Es gibt jetzt diesen großen Band der späten Gedichte, nach meinem Tod zu veröffentlichen, lautet der Titel. Und da kann man sehr viel finden, weil der Reiz ja dann auch besteht. So ein bisschen wurde das deutlich heute. In diesem Zusammenspiel von einer Ästhetik, also von der Form, von einem Stilbewusstsein, von der Notwendigkeit, zum Beispiel in Terzinen zu dichten, und diesen Inhalten, also der absoluten Gegenwärtigkeit, der Sensibilität für die Abgründe unserer Zivilisation, für die Abgründe der Gegenwart, des Konsumistischen, der Moderne. Und das finde ich an ihm so faszinierend. Das ist das Unbequeme, und das ist auch das, denke ich, womit wir nicht fertig werden und womit wir uns weiter beschäftigen sollten.
Frau Valenti, was ist es bei Ihnen, dass was unbequem bleibt? Sie haben jetzt gesagt, bei Salo fällt es Ihnen immer noch schwer hinzuschauen. Worauf hinzuschauen zwingt uns Pasolini?
Auch wenn etwas vielleicht banaler klingt, aber ich würde sagen, auf nicht einfach zu vereinbaren Widersprüche und Widersätze. Und gerade in diese Konstellationen von ganz heterogenen Elementen leben immer noch seine Filme als Provokation, ein Begriff des Politischen nochmal sich anzueignen und zu versuchen, nochmal doch ernst zu nehmen. Ja, also nicht die Frage des politischen Kino quasi wegzuschieben, weil eben alles so komplex und widersprüchlich ist, sondern im Gegenteil, gerade in dieser Widersprüchlichkeit einen Entwurf von einer anders möglichen Existenz im Kollektiv zu versuchen nachzudenken und ja, zu theoretisieren.
Prophet und Provokateur. Wie unbequem ist Pasolini heute? Das war heute unser Thema im SWR2-Forum. Es haben diskutiert Cecilia Valenti, Filmwissenschaftlerin an der Universität Mainz, Maike Albart, Literaturwissenschaftlerin und Autorin und Markus Messling, Kulturwissenschaftler an der Universität des Saarlandes. Hier am Mikrofon war Max Bauer. Danke fürs Zuhören.